Donald Trump will Grönland, Russland will die Ukraine, die Volksrepublik China expandiert mit ihrer neuen Seidenstraße schon länger ihren Einfluss in Länder des globalen Südens. Wenn man sich gerade so umschaut, dann könnte man das Gefühl haben, wir sind wieder im 19. Jahrhundert, wo sich die großen Weltmächte den Rest der Welt unter sich aufteilen. Der Kolonialismus ist wieder da. Aber wenn man genauer hinschaut, dann war er eigentlich nie so richtig weg. Spätestens mit Beginn des Internets hat ein neuer Wettlauf begonnen, die Welt zu erobern. Nur sind die Kolonialherren diesmal nicht die mächtigsten Länder, es sind die reichsten Tech-Konzerne der Welt, die sich die Welt untereinander aufteilen. Ich bin Serafin Dinges und ihr hört Off On, den Podcast von netzpolitik.org. Heute mit einer Folge On the Record. Das Thema? Digitaler Kolonialismus. Es geht um Unterseekabel, die GeisterarbeiterInnen hinter KI und dem Kampf um Rohstoffe. Bei mir ist Ingo Dachwitz und der hat gerade ein Buch veröffentlicht. Digitaler Kolonialismus, wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen. Hallo Ingo.
Hi.
So, also es ist ein bisschen eine Sonderfolge. Wir arbeiten eigentlich beide für netzpolitik.org, aber es ist diesmal keine Geschichte aus dem Maschinenraum, sondern von draußen. Du warst das letzte gute Jahr mal nicht so oft im Büro, weil du gemeinsam mit Sven Hebig dieses Buch geschrieben hast. Mhm. Aber das Thema interessiert dich ja schon viel länger. Wie kam es dann zu der Entscheidung von dir, dieses Buch zu schreiben?
Das ist tatsächlich dadurch gekommen, dass mein Co-Autor Sven Hilbig auf mich zugekommen ist. Der ist bei Brot für die Welt, einer entwicklungspolitischen Organisation, die der evangelischen Kirche nahesteht, beschäftigt und arbeitet dort schon seit vielen Jahren zu Digitalisierung und globaler Gerechtigkeit. Der hat früher so im Rohstoffbereich gearbeitet und ist darüber quasi auf das Thema Digitalisierung gekommen, hat stark zu Handelspolitik und Handelsabkommen beispielsweise aus der Perspektive der globalen Gerechtigkeit und Digitalisierung gearbeitet. Und mit ihm und anderen habe ich 2022 an einem Atlas der digitalen Zivilgesellschaft gearbeitet. Den bringt Brot für die Welt jedes Jahr raus. Ich habe da als Freelancer mitgearbeitet, weil den Schwerpunkt zur Digitalisierung und Zivilgesellschaft weltweit hatten. Und da haben wir uns kennengelernt. Und kurz danach kam er dann auf mich zu und sagte hier, ich arbeite schon so lange an diesem Themenkomplex und es dringt in Deutschland nicht so richtig durch. So, hast du nicht Lust mit mir, das Thema mal größer anzugehen in Form eines Buches? Ja, Und hatte ich.
Ich will es mal ein bisschen greifbarer machen. Also was mir nämlich beim Lesen vom Buch immer wieder auffällt, das Internet und digitale Kolonialisierung ist mehr als nur das Internet, aber wir bleiben mal ein bisschen reduktiv. Das Internet ist, wenn alles gut läuft, eigentlich so reibungslos wie möglich. Wir sollen ja eigentlich fast gar nicht merken, dass was da ist. Quasi mit WLAN ist es teilweise wortwörtlich Luft. Und es ist quasi total immateriell, so Pixel auf meinem Bildschirm. Aber was er immer wieder schreibt und was mir beim Lesen immer wieder vor Augen geführt wurde, ist diese Immaterialität, das ist eine komplette Illusion. Können wir zum Anfang uns mal ein bisschen in die Realität zurückholen? Was sind denn physische Manifestationen vom Internet, die bei dieser digitalen Kolonialisierung eine Rolle spielen? Fangen wir vielleicht mal an, Unterseekabel. Welche Rolle spielen die?
Die spielen eine sehr große Rolle, weil der Großteil des weltweiten Internetverkehrs geht eben durch diese Unterseekabel. Es gibt so ein paar hunderte, die die Welt miteinander verbinden. Und ja, so in den letzten paar Wochen und Monaten ist das Thema ja so ein bisschen stärker ins Bewusstsein gekommen. Ne? Die liegen auf dem Meeresgrund, sind ja aus den Augen, aus dem Sinn. Aber jetzt gerade gab es ja einerseits, gibt es immer wieder Unfälle, Naturkatastrophen, wo dann Kabel zerstört oder beschädigt werden. Und dann gab es jetzt ja mehrere Fälle von möglicher Sabotage, auch in der Nordsee, ne? So dass jetzt viel auch darüber gesprochen wird, über diese Unterseekabel. Und wir erleben seit mehr als 10 Jahren, dass diese Kabel, die bislang von ganz vielen unterschiedlichen Telekommunikationsunternehmen verlegt worden sind, interessanterweise sind es fast nie Staaten, die solche Infrastrukturen bauen, sondern es sind eben lange Zeit hunderte unterschiedliche Telekommunikationskonzerne gewesen, die das gemacht haben, die Telefonanbieter. Und so seit 10 bis 15 Jahren erleben wir eine Machtübernahme von Big Tech in diesem Sektor, weil die großen Tech-Konzerne angefangen haben, selber erstmal solche Kabelprojekte anzustoßen, sich immer mehr Kapazitäten bei den Leitungen, auf den Leitungen der Telekommunikationskonzerne zu mieten und inzwischen selber solche Kabel verlegen und eben die fortschrittlichsten, die schnellsten Kabel und ja, inzwischen die Telekommunikationskonzerne überholt haben. Und diese extrem wichtige Infrastruktur befindet sich jetzt in der Hand von sehr wenigen Konzernen.
Mit welchem Ziel machen die das?
Es ist natürlich ein Machtausbau. Also wer Infrastruktur kontrolliert, hat Macht. Wir sehen bislang, dass die Tech-Konzerne diese Macht noch nicht einsetzen. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass sie jetzt Forderungen stellen, aber das ist natürlich ein Szenario, dass sie beispielsweise auch sagen, naja, Netzneutralität, wir leiten jetzt erstmal unsere Daten schneller durch und die vielleicht von einem Konkurrenten weniger oder verlangen irgendwann Geld dafür. Das ist so ein Faktor und der andere Faktor ist, die Tech-Konzerne arbeiten seit einigen Jahren daran, dass sie möglichst viele neue NutzerInnen bekommen, so, weil NutzerInnen-Wachstum ist jetzt das entscheidende Kriterium für die Ausschüttung von Gewinnen, für Investoren. So, das heißt, die brauchen immer mehr NutzerInnen. Das schaffen sie ja auch erfolgreich. Ja, Milliarden NutzerInnen haben diese Plattformen. Und da haben sie eben entdeckt, wer die nächste Milliarde Menschen anschließt ans Internet, der kontrolliert, hat auch Zugang zu zur nächsten Milliarde NutzerInnen.
Wie sieht es denn konkret aus? Wo werden da gerade die neuesten Kabel verlegt? Und quasi wo hat welche Firma da am meisten Macht oder zumindest eine Macht, die wirklich bedenklich wäre?
Also verlegt werden sie an ganz vielen Orten der Welt, aber was wir jetzt zum Beispiel stark thematisieren im Buch sind die Kabelprojekte rund um den afrikanischen Kontinent. Google hat zwei Kabelprojekte, mit denen sie ja den afrikanischen Kontinent anschließen wollen, so wie sie es eben selber bezeichnen. Meta hat das erste, arbeitet am ersten Unterseekabel, das den gesamten afrikanischen Kontinent umfasst, einmal ganz rumgeht. Und das ist eine Ambivalenz, weil es ist so, dass es viele Weltregionen gibt, die noch immer mit mangelnder Konnektivität zu kämpfen haben. Und auch die UN sagt, Internetzugang ist eine Voraussetzung für Teilhabe, ist eine Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum. So, die Konzerne machen das aber natürlich zu ihren Bedingungen, ist die Kritik. Also Gemeinschaften vor Ort, Gesellschaften vor Ort werden eigentlich nicht einbezogen. Es ist absolut intransparent. Die Kognitionsforscherin Abeba Behane und die Künstlerin und ja Ungleichheitsforscherin Esther Mehner zum Beispiel haben gerade ein Paper dazu rausgebracht, wo sie mal versucht haben, an Informationen zu kommen. Und es ist einfach komplett intransparent, unter welchen Bedingungen, wer wird angeschlossen. Gleichzeitig ist es auch da so eine gewisse koloniale Kontinuität, weil das Versprechen, das sie machen, ist natürlich ein zivilisatorisches. Wir bringen euch das Internet. Das Google, das Meta-Kabel heißt To Africa. Also es kann heißen nach Afrika, aber es kann auch heißen an Afrika. Ja, da weisen die beiden darauf hin. Das ist das Geschenk sozusagen. Ne? Und so eine ganz klassische koloniale Erzählung. Wir aus dem globalen Norden, die technisch Fortschrittlichen, müssen die Welt zivilisieren und helfen ihnen ja dabei. Während wir aber gleichzeitig keine Governance von diesen Unterseekabeln erlauben, die Gemeinschaften vor Ort beteiligen würde. Mhm. Und ein letzter Punkt, warum diese Unterseekabel auch so spannend sind, ist natürlich, für die Tech-Konzerne heißt das, das ist auch Zugang zu Daten. Ne? Schnelles Internet heißt schneller Zugang zu NutzerInnen, mehr NutzerInnen nutzen das und die Daten werden dann nicht gespeichert vor Ort, werden dann auf dem afrikanischen Kontinent gibt es sehr wenige Datenzentren beispielsweise, sondern die meisten Datenzentren finden sich im globalen Norden, in Europa, in Nordamerika. So, und dort werden die Daten dann hintransportiert und dort findet dann die Wertschöpfung damit statt, ne? Außerhalb der Reichweite, auch der Jurisdiktion quasi der Staaten, wo die Daten dann extrahiert werden.
Also diese Expansion passiert sozusagen erstmal mit dem Ziel, jede neue Person, die Zugang zum Internet hat, ist eine potenzielle neue Kundin für meine Produkte.
Genau.
Ein Punkt, der noch besonders konkret oder sagen wir wirklich manifest ist, sind Rohstoffe. Darüber hört man natürlich immer wieder was, aber gleichzeitig ist es was, was man vielleicht auch aus Schamgefühl öfter mal an die Seite drängt. Wie sieht es denn aus mit Rohstoffen? Was passiert da auf der Welt und was für moderne koloniale Mechaniken passieren da?
Man sieht da ehrlich gesagt gar nicht so moderne, sondern wirklich ganz klassische, seit dem Kolonialismus bestehende Machtdynamiken und Ausbeutungsdynamiken. Europa ist die rohstoffärmste Region der Welt. So, und wir brauchen aber Rohstoffe. Insgesamt die Digitalisierung braucht Rohstoffe, die Energiewende braucht Rohstoffe, zum Beispiel eben so mineralische Rohstoffe. Lithium-Ionen-Akkus ist so ein Thema, ne? Wir alle wollen unsere Handys am Laufen haben, E-Autos brauchen die, Laptops haben diese Akkus. Es ist eine Schlüsselkomponente für die Digitalisierung, aber eben auch für die grüne Wende. Und die brauchen zum Beispiel Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt, die ganz wichtig dafür sind, und die gibt's vor allen Dingen im globalen Süden. Kobalt, etwa 75% des weltweiten Abbaus kommen aus der Demokratischen Republik Kongo. Dort gibt es immer wieder Berichte von den dramatischen Arbeitsbedingungen, unter denen diese abgebaut werden. Ja. Es gibt die großen industriellen Minen, die überwiegend von chinesischen, nordamerikanischen und europäischen Konzernen betrieben werden, wo zum Beispiel Landraub betrieben wird. Ja. Die versetzen ganze Dörfer, damit sie ihre Minen ausweiten können. Die haben krasse Umweltfolgen für die ArbeiterInnen, aber auch für die Natur sozusagen. Und dann gibt es den Kleinbergbau, also wo Menschen einfach quasi anfangen können, hinter ihrem Haus zu graben, und dann teilweise Stollen graben, die 10, 20, 30, 40, 50 Meter tief sind, wo die Leute ohne Schutzausrüstung häufig reingehen, sehr tief unter die Erde, sehr wenig Luft zum Atmen haben, um eben das Kobalt an die Erde zu bringen. Und dabei gibt es regelmäßig Unfälle. Es gibt regelmäßig Berichte über Kinderarbeit, die dort stattfindet. Und das heißt, wirklich dramatische Bedingungen, unter denen das Kobalt dort gefördert wird. Und die Profite bleiben aber eben kaum dort, sondern es sind dann eben ausländische Konzerne, bis am Ende sie in unseren Geräten landen und auch wir davon profitieren.
Ein weiterer Punkt, der von der Digitalisierung, wie wir sie hier wahrnehmen, oft sehr, sehr verschleiert ist, ist die Menschenarbeit, die hinter KI, aber auch hinter Moderation von sozialen Medien versteckt ist. Was habt ihr da in den Recherchen gefunden?
Genau, also aus dem Bereich der Content-Moderation kennt man es ja so, schon seit so ein paar Jahren. Gibt es viele Berichte, WhistleblowerInnen, die eben auch darüber sprechen, wie schlimm die Arbeitsbedingungen sind bei den Outsourcing-Firmen. Und wir sehen das im Bereich künstliche Intelligenz, also in der Aufbereitung und Vorbereitung der Daten, die für das Training von Machine-Learning-Modellen, Large-Language-Modellen und so weiter notwendig sind, eingesetzt werden, eigentlich die gleichen Arbeitsbedingungen herrschen. Es sind teilweise die gleichen Outsourcing-Firmen, wo eben Menschen beschäftigt sind. Wir haben zum Beispiel mit jemandem gesprochen, der für OpenAI beschäftigt über einen Dienstleister in Kenia, in Nairobi, für OpenAI gearbeitet hat und Daten aufbereitet hat, die genutzt wurden, um ChatGPT zu trainieren.
Wie sieht das konkret aus? Also was heißt Daten aufbereiten?
Das ist die sogenannte Datenannotation und das Data Labeling. Das heißt, Daten müssen mit Metadaten versehen werden. Du kannst nicht in eine KI einfach irgendwelche Daten reinschütten und dann lernt das, sondern damit das Programm weiß, was eine Katze ist, damit es Bilderkennung von Katzen machen kann, muss es erstmal ganz oft beigebracht bekommen, was eine Katze ist. Daten, und dazu, das passiert teilweise so, dass Leute Fotos vorgesetzt bekommen und dann mit einem Hand, mit der Maus quasi einen Umriss ziehen um die Katze und dann mit dem Label Katze versehen. Selbstfahrende Autos ist so ein ganz großer Treiber für diesen Bereich, weil die natürlich alles im Verkehr erkennen müssen, was ihnen begegnet. Der Forscher Adio Diniker von der Universität Bremen, mit dem wir gesprochen haben, der sehr viel Feldforschung gemacht hat auf dem afrikanischen Kontinent zu dem Thema, sagte, er hat in Nairobi jemanden getroffen, der in diesem Bereich arbeitet, der konnte ihm alle Straßen Hamburgs erzählen, okay. Weil der halt sich pausenlos Bilder von Straßen Hamburgs angeguckt hat und diese klassifizieren musste, sozusagen dort, ja genau, mit Labels versehen musste.
Das hat auch immer ein bisschen was von diesen Bot-Erkennungen, wenn ich sagen muss, hier klicke alle Fahrräder an in dem Bild oder so.
Das ist sozusagen die gleiche Logik. Und für ChatGPT heißt es, das ist ja textbasiert, das Programm begeistert Menschen, weil es ganz tolle, kluge Antworten geben kann. Kennen wir alle. Aber eines der Geheimnisse von ChatGPT ist auch, dass es dir die richtigen Dinge nicht sagt. Du wirst von ChatGPT nicht beleidigt. Es wird dir keine gewalttätigen Inhalte geben. Und das liegt daran, dass es eben beigebracht bekommen hat von ArbeiterInnen, die diese Datensätze aufbereitet haben, was solche Inhalte sind. Konkret heißt das, die Person, mit der wir gesprochen haben und ihr Team, die mussten tagelang, Tag ein, Tag aus, hunderte Seiten, tausende Seiten von gewalttätigen Inhalten lesen. Text darstellt, also in Textform, Vergewaltigungen, Sex mit Tieren, alles mögliche, schlimmste Dinge. Mhm. Und haben eben auch dort, so berichten sie, extrem wenig Geld bekommen, weniger als $2 die Stunde, keine Altersvorsorge, kurze Verträge, Knebelverträge, wo sie nicht drüber sprechen können, und keine ausreichende psychologische Unterstützung bei traumatisierenden Tätigkeiten. Also wirklich exakt diese Arbeitsbedingungen, die wir aus der Content-Moderation kennen, prägen auch diese Branche, weil die Konzerne nicht genug Geld zahlen wollen und sagen, ja komm, wir beschäftigen eine Outsourcing-Firma. Das ist ein eigenes Milliarden-Business inzwischen, diese Outsourcing-Firmen und Outsourcing-Plattformen sind selbst inzwischen teilweise Milliardenkonzerne. Und ja, ihr seid ja dafür zuständig, wie die Arbeitsbedingungen bei euch sind. Wir waschen da unsere Hände in Unschuld. Wir sagen einfach nur, dass ihr hier eine bestimmt extrem hohe Marge erreichen müsst.
Da kommt also auch die Kritik her. Grundsätzlich kann man ja sagen, so es ist irgendwie ein globales Wirtschaftssystem, da ist günstige Arbeit, man kann das durchaus schon outsourcen. Also kannst du die Kritik noch mal ein bisschen genauer festmachen dann?
Naja, also es sind ArbeiterInnen, die einen essentiellen Bestandteil für das Funktionieren von Produkten wie künstlicher Intelligenz und sozialen Medien leisten. Und die Konzerne, die Auftraggeber, kümmern sich einen Scheiß darum, wie es ihnen geht, unter welchen Bedingungen sie arbeiten, sondern profitieren eben von ausbeuterischen Arbeitsbedingungen. Mercy Motemi, eine Anwältin aus Kenia, die einige von diesen Personen vertritt in den Gerichtsverfahren, sagt eben, KI oder Big Tech ist eigentlich gebaut worden auf dem Rücken und auf den geschundenen Rücken und auf den geschundenen Seelen von jungen AfrikanerInnen, die diese Arbeit gemacht haben. Und das ist ja auch sozusagen auch da ein Erbe des Kolonialismus. Warum können Tech-Konzerne aus dem globalen Norden solche Aufträge an Leute im globalen Süden geben, an Arbeiter im globalen Süden geben zu solchen Bedingungen? Weil natürlich dort Arbeitslosigkeit ein großes Problem ist in vielen dieser Länder. In Kenia beispielsweise große Jugendarbeitslosigkeit. Andere Märkte sind Indien, Bangladesch und so weiter. Armut ein großes Problem ist. Hunger teilweise ein großes Problem ist. Das sind teilweise wiederum wirtschaftliche Bedingungen, die direkt auf den Kolonialismus zurückzuführen sind. Ja? Kolonialismus. Die Kolonialherren, die europäischen Kolonialmächte haben, als die afrikanischen Staaten ihre Unabhängigkeit erreicht haben, ja, Staaten hinterlassen, die allein kaum wirtschaftlich überlebensfähig waren, weil sie ihre gesamte Wirtschaft darauf ausgerichtet waren, nicht, dass sie selbst überlebensfähig sind, dass sie dort selber eine Industrie aufbauen, sondern damit sie die Bedürfnisse der Kolonialherren befriedigen. Rohstoffe, so auch sind die Infrastrukturen gebaut worden, Rohstoffe rausbekommen aus dem Land, SoldatInnen bewegen können.
Weil das jetzt schon zweimal aufgekommen ist, der Übergang Kolonialismus, digitaler Kolonialismus, wo ist da die Trennung?
Ja, genau. Also gemeinhin geht man ja davon aus, dass Kolonialismus eine historische Periode ist, die vorbei ist. Vor 500 Jahren sind Europäer in Schiffe gestiegen und haben so getan, als würde die ganze Welt ihnen gehören, und haben auf brutalste Art und Weise viele Länder, Regionen unterworfen, Grenzen gezogen. Mitte des 20. Jahrhunderts sind die meisten afrikanischen Staaten unabhängig geworden. Viele denken, okay, das war's dann mit dem Kolonialismus, aber der Kolonialismus prägt unsere Welt eben weiter. Koloniale Machtverhältnisse sowohl in den Gesellschaften des globalen Nordens als auch eben in der globalen Wirtschaft, wie unsere Wirtschaft funktioniert, wie politische Macht verteilt ist auf der Welt, es prägt unsere Welt weiter. Und schon kurz nach dem Ende des Kolonialismus ist dafür der Begriff Neokolonialismus geprägt worden, weil die ehemaligen Kolonialherren, aber auch die USA beispielsweise, dann einfach weiter verfahren haben, die Abhängigkeiten ausgenutzt haben. Und der digitale Kolonialismus ist sozusagen eine Fortsetzung dieser kolonialen Macht- und Ausbeutungsverhältnisse mit anderen Mitteln.
Dann kommen wir zum neuen Themenblock. Wir haben das schon mal angeschnitten. Zugang zum Internet, Unterseekabel und so weiter. Man hört es immer wieder mal, die nächste Milliarde. Das sind also die nächste Milliarde Menschen, die Zugang zum Internet haben. So, holst deinen Laptop, du hast aktuelle Zahlen. Wie sieht es denn gerade aus so mit Zugang zum Internet?
Also 2023, die aktuellsten Zahlen von der Internationalen Fernmeldeunion der Vereinten Nationen liegen für 2023 vor. Und da waren 5,4 Milliarden von 8,1 Milliarden Menschen im Internet oder an das Internet angeschlossen. 67%, so viele wie noch nie.
die Erzählung, mit der ich groß geworden bin. Ich war ziemlich genau, ich habe gerade nochmal genau nachgeschaut. Ich war, glaube ich, 18, 19 Jahre alt, als der arabische Frühling passiert ist. Das heißt, für mich ist das Internet, das war damals die große Erzählung, gleichzusetzen mit Demokratie und mehr Demokratie. Das schreibst du oder ihr schreibt in eurem Buch, das stimmt gar nicht. Warum?
Also man muss sehen, dass der arabische Frühling als eine Art Weckruf für Diktatoren funktioniert hat. Viele von ihnen haben spätestens mit dem arabischen Frühling angefangen, sehr stark das Internet, gerade wegen dieser emanzipatorischen Sprengkraft, die da drin steckte und bis heute ja teilweise auch noch drin steckt, haben sie eben angefangen, ja, das Netz zu zensieren, Gesetze zu erlassen beispielsweise, die vordergründig einfach nur gegen Terrorismus sein sollen oder gegen Cyberkriminalität oder andere Dinge, gegen die man ja eigentlich ist und wo es ja zum Beispiel in der Europäischen Union auch Gesetze gegen gibt, die aber ja sehr breit gefasst sind und dann eigentlich als Zensurgesetze funktionieren. Wir sehen, dass sie enorm investiert haben in Überwachungstechnologien, Videoüberwachung, aber eben auch ja, Staatstrojaner, Spyware, mit denen Oppositionelle verfolgt werden. Und wir sehen, dass viel von dieser Technologie hergestellt wird von Firmen aus dem globalen Norden.
Die dann aber wiederum benutzt wird, um Menschen im globalen Süden zu überwachen.
Genau, richtig. Also Überwachungsstaat made in Europe kann man an vielen Stellen tatsächlich sagen. China spielt inzwischen auch eine große Rolle. Israel als Produzent von Überwachungstechnologien sowieso eine der wichtigsten, größten Exporteure. Nordamerika auch.
Die exportieren Software an Regierungen im globalen Süden, die dann wiederum den vermehrten Zugang von den Menschen, BewohnerInnen im globalen Süden nutzen, um quasi die Überwachung auszuweiten.
Genau, richtig. Also man findet die Produkte auch von deutschen Überwachungsherstellern überall dort, wo Menschenrechte unter Druck sind, wo die Zivilgesellschaft eingeschränkt und unterdrückt wird.
Kannst du da irgendwelche Beispiele nennen, damit man sich das ein bisschen konkreter vorstellen kann?
Also ein relativ frisches Beispiel noch ist das Beispiel von Finn Fischer, einem Staatstrojanerhersteller aus München, dessen Trojaner zum Beispiel auf einer Webseite in der Türkei gefunden wurde, die sich vermeintlich an die türkische Opposition richtet, so Gezi-Park-Proteste und so diese Zeit, und die in Wirklichkeit aber eben diese Spyware installiert hat. So, Finn Fischer hatte keine Exportlizenz dafür, hat auch bestritten natürlich, dass sie das exportiert hätten. Das ist ja immer ein Problem, dass man es nicht so gut nachweisen kann, aber der Verdacht liegt sehr nahe, dass da diese Produkte an die türkische Regierung verkauft worden sind, die sie dann gegen Oppositionelle eingesetzt haben. Das berühmteste Beispiel aus den letzten Jahren ist der Pegasus-Skandal. Pegasus, sehr mächtiger Staatstrojaner der Firma NSO Group aus Israel, der in vielen Fällen nicht mal, man muss nicht mal irgendwas anklicken, damit er installiert wird. Die haben unter anderem eine Sicherheitslücke in WhatsApp ausgenutzt, um den auf Geräte zu bringen. Der ist weltweit eingesetzt worden. Gegen Oppositionelle, gegen JournalistInnen, gegen MenschenrechtlerInnen. Mhm. Unter anderem auch im Umfeld des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi gefunden worden, auf den Geräten von seiner Familie und Freunden beispielsweise. Jamal Khashoggi, regierungskritischer Journalist, der vor einigen Jahren von der saudischen Regierung ermordet wurde in einem Konsulat in der Türkei.
Wie sieht's mit sozialen Medien aus? Die ändern sich gerade. Wir sprechen auch hier jetzt wieder viel mehr darüber, jetzt wo Mark Zuckerberg angekündigt hat, Moderation soll wieder abgeschafft, wer weiß, was da alles passieren soll. Wie sieht es da aus? Wie machen die einen Unterschied zwischen globalen Süden und Norden vielleicht?
Auf jeden Fall. Also wir sehen, es ist so ein bisschen wirklich die Situation, dass es jetzt ein großer Aufschrei war, als Mark Zuckerberg gesagt hat, hier Fact-Checking stampfen wir ein und Content-Moderation lockern wir jetzt auch wieder. Man muss aber wirklich sagen, dass die Situation für viele Menschen in Ländern des globalen Südens das schon die Realität war. Wir wissen das aus den Facebook-Papers, die Frances Haugen veröffentlicht hat, Whistleblowerin, die bei Facebook gearbeitet hat, dass der Konzern sehr viel mehr Geld ausgibt für Fact-Checking oder ausgegeben hat damals in Nordamerika als im Rest der Welt. Ich kann dir da nochmal die Zahlen sagen. Ja. In 2021 hat Meta laut den Facebook Papers 87% seines Fact-Checking-Budgets in den USA ausgegeben, wo sie zu dem Zeitpunkt 10% der NutzerInnen hatten. Ja? Also eine krasse globale Ungleichbehandlung. Wir sehen auch immer wieder, dass Social-Media-Konzerne ganz bewusst auf Zensuranforderungen von Diktaturen eingehen. Vietnam ist eines der Länder, wo es am schlechtesten um Pressefreiheit bestellt ist. Und dort ist auch dank der Facebook Papers belegt, dass Mark Zuckerberg persönlich entschieden hat, als die vietnamesische Regierung gesagt hat, so, ihr macht jetzt mit bei Zensur oder ihr fliegt raus aus unserem Land, gesagt hat, komm, wir machen mit bei Zensur, wir wollen diesen wichtigen Markt nicht verlieren. Und dies Muster sehen wir immer wieder, dass die Konzerne einerseits, Social-Media-Konzerne einerseits nicht genug Geld ausgeben wollen, um die Risiken einzuhegen, die ihre Plattformen bedeuten und gleichzeitig sie, wenn sie vor die Wahl gestellt werden, Profit oder Menschenrechte, Menschenleben, Demokratie, sich im globalen Süden immer für Ersteres entscheiden.
Und woher kommt diese krasse Ungleichheit zwischen NutzerInnenzahlen und Geld, das dafür ausgegeben wird? Gibt es einfach keine Aufmerksamkeit dafür?
Das wissen wir wiederum aus anderen Veröffentlichungen einer anderen Whistleblowerin, Sophie Zhang, die hat es ganz konkret beschrieben, die gesagt hat, okay, die haben einen PR-getriebenen Ansatz. Dort, wo es schlechte Presse geben kann, dort, wo auch mächtige Staaten sind, dort reagiert man eher und die anderen Dinge werden einfach nach hinten priorisiert. Und zwar, weil sie nicht genug Geld ausgeben wollen. Das ist ja also, Meta hat im letzten Jahr 62 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Ja, die könnten sowohl ihre Content-Moderatoren als auch die KI-Arbeitskräfte als auch sozusagen vernünftig bezahlen, als auch einfach mehr Leute anstellen, die Risiken mitigieren. Wir haben zum Beispiel gesprochen mit einem jungen Mann, dessen Vater im Bürgerkrieg in Äthiopien ermordet wurde, nachdem auf Facebook seine Desinformation, Lügen über ihn verbreitet wurden und seine Adresse. So, und der Sohn sagt, ich habe das gemeldet, noch am gleichen Abend oder am Tag danach habe ich diese Lügenpost gemeldet. Facebook hat nicht reagiert. Wenige Tage später ist sein Vater erschossen worden und dann irgendwie zwei Wochen später hat Meta reagiert und hat gesagt, ach ja, stimmt, diese Inhalte verstoßen gegen unsere Gemeinschaftsrichtlinien. Und der hat auch ein Gerichtsverfahren, also der hat auch zusammen mit anderen Meta verklagt.
Das waren jetzt alles große Firmen und große Beispiele, wo eine Art Abhängigkeit zwischen globalem Norden und globalem Süden erschafft wird. Ihr gebt aber auch ein paar kleinere Beispiele, an die man vielleicht gar nicht denkt. Ihr schreibt ja zum Beispiel von Landwirtschafts-Apps, in denen es Firmen im globalen Norden schaffen, eine Abhängigkeit von Landwirtinnen im globalen Süden zu schaffen. Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben?
Mhm. Genau, also das Zauberwort heißt Smart Farming oder Precision Farming. Auch da wieder so eine ganz klassische koloniale Erzählung. Der Hunger der Welt wäre schon lange besiegt, wenn wir mehr Daten hätten, wenn wir nur mehr aus den Daten machen würden, die wir über die Ernährung haben. Und wer soll diese Daten besser bringen, den KleinbauerInnen aus dem globalen Süden, als natürlich Tech-Konzerne aus dem globalen Norden und Agrarkonzerne aus dem globalen Norden. Wir haben da tatsächlich ein Zusammenspiel von Big Tech und Big Ag, wie das eine NGO genannt hat, also den großen Agrarkonzernen. Und ein Einfallstor sind dort Chatbots, mit denen Agrarkonzerne in Zusammenarbeit mit Tech-Konzernen BäuerInnen, LandwirtInnen erklären, was sie pflanzen sollen auf ihrem Acker. Also so ein bisschen Datenauswertung ermöglichen, sagen, okay, bau ein paar Sensoren ein bei dir, schick uns Informationen und wir sagen dir dann, was du am besten anpflanzt. Je nach Wettersituation, je nach Beschaffenheit des Bodens, je nach Pflanzenwachstum und so. Aber da haben wir so einen klassischen Login-Effekt. Die Landwirte bekommen dann natürlich die Inhalte, die Saatprodukte empfohlen, die zu diesen Konzernen gehören, die den Konzernen gehören und bekommen nur da Rabatte drauf. Ja? Verlieren also so ein bisschen auch die Hoheit über das, was sie pflanzen dürfen und können auf ihrem Acker. Wenn sie dann was anderes anpflanzen, verlieren sie da bekommen sie keine Rabatte mehr.
Ist das so ein ähnliches Beispiel, wie zum Beispiel Uber es geschafft hat, in vielen Ländern auf der ganzen Welt als quasi das Transportunternehmen dazustehen? Das heißt, du kannst entweder die Preise von Uber verwenden oder da hast keine Chance, in diesem Markt mitzumischen.
Du meinst jetzt als Konkurrenz?
Ja, also dass Uber ja mittlerweile auf der ganzen Welt so gut funktioniert, weil sie so Dumpingpreise gefahren haben. Jetzt sind sie de facto die einzige App. Jetzt hast du aber eigentlich keine Wahl mehr, als Taxifahrer zu arbeiten, außer du benutzt Uber. Mhm.
Diesen Effekt gibt es auf jeden Fall ganz stark, dass wir sozusagen so Monopolisierungstendenzen haben dass dann quasi es weniger Konkurrenz gibt, dass es eine krasse Marktkonzentration gibt. Also der landwirtschaftliche Markt ist krass monopolisiert und du dann auch als Bauer, Bäuerin sozusagen weniger Auswahlmöglichkeiten hast. Vor allen Dingen, wenn du dann einmal drin hängst. Ne? Das gibt verschiedene Facetten. Dann gibt es ja auch noch das Thema Patente auf Saatgut, wo dann quasi mit vermeintlich geistigem Eigentum verhindert wird, dass Bäuer in Saatgut aus dem letzten Jahr nochmal benutzen oder selber quasi weiterentwickeln und lokal anpflanzen. Und man muss sagen, der Hunger auf der Welt, er wächst seit ein paar Jahren wieder er nimmt wieder zu. Das heißt, wir sind weit davon entfernt, dass diese industriell getriebene, es ist eigentlich eine Lebensverlängerung für das Modell der industriellen Landwirtschaft. Und wenn man jetzt so argumentieren jedenfalls viele sozusagen auch kleinbäuerliche Organisationen oder indigene Organisationen, sagen, okay, wenn wir wirklich Probleme mit der Ernährungssicherheit weltweit lösen wollen, dann müssten wir über eine andere Form der Landwirtschaft nachdenken, müssen wir über grüne Landwirtschaft nachdenken. Der Chatbot empfiehlt aber natürlich nur Chemiedünger, den die Firma herstellt.
Mhm. Das spielt auch einen Punkt an, den man auch hin und wieder mal hört, nämlich diese Aussage, Daten sind das neue Öl. Ich will da unbedingt drüber sprechen, weil Daten sind das neue Öl, hört man immer wieder mal. Ich bin nicht komplett überzeugt, weil ich glaube, ich verstehe es nicht. Kannst du es mir erklären auf eine Art, die mich davon überzeugt, dass das ein sinnvoller Vergleich ist und was lernen wir daraus?
Also es gibt funktionale Ähnlichkeiten, würde ich sagen, weil Daten wie Öl eine Grundlage sind für das Bauen von Produkten, so für ganz verschiedene Wertschöpfungsformen. So deshalb würde ich sagen, sind Daten schon, ist diese Rohstoffmetapher gar nicht falsch und der Vergleich. Und wir sehen ja zum Beispiel, dass lange Zeit die wertvollsten und wichtigsten Konzerne der Welt waren Ölkonzerne. Wenn wir uns heute angucken, welche Konzerne sind die wertvollsten der Welt, dann sind das fast ausschließlich Tech-Konzerne inzwischen. Teilweise noch Produzierende wie Apple, die ja Telefone herstellen, oder auch Chip-Hersteller wie TSMC. Aber es ist nur noch ein Ölkonzern, Saudi Aramco, unter den wertvollsten Unternehmen der Welt. Natürlich hat diese Metapher auch Grenzen, wie jede Metapher. So, Öl ist endlich, Daten nicht. So, das ist natürlich das Augenscheinlichste. Aber ich glaube jetzt erstmal, um die Bedeutung, wirtschaftliche Bedeutung klarzumachen von Daten. Vor allen Dingen auch da setzt sich ja sozusagen die koloniale Dynamik fort, wenn wir uns die weltweite Datenökonomie angucken. Wer sind denn die Konzerne, die Milliarden Profile über Menschen sammeln oder Profile über Milliarden Menschen haben? Wer sind die Unternehmen, die die globale Datenökonomie dominieren und das Geld mit Daten machen, sei es jetzt für KI, sei es für Werbung, und die eben weltweit Daten extrahieren? Das sind natürlich überwiegend Firmen aus dem globalen Norden und aus China.
Zum Abschluss möchte ich nochmal zu deiner und unserer Perspektive aus dem globalen Norden kommen. Wie ist denn grundsätzlich die Position der Länder des globalen Nordens zu diesem Themenkomplex? Lassen die das passieren? Profitieren die davon, bewusst, unbewusst?
Ja, also vielleicht an der Stelle einmal noch so, globaler Norden, globaler Süden sind natürlich Hilfsbegriffe. Ne? Mhm. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht homogenisiert irgendwie, weil es sind Milliarden Menschen, die zusammengefasst werden, ganz unterschiedliche Staaten, die teilweise auch ganz unterschiedliche Interessen haben. Gleichzeitig arbeiten wir viel im Buch mit dieser Verortung, weil es ja eben diese koloniale Dynamik dann doch widerspiegelt. Also wenn du jetzt fragst nach sozusagen der Rolle, die Staaten des globalen Nordens im digitalen Kolonialismus spielen, dann muss man sagen, die USA sind natürlich das Vorreiterland, da kommen die Konzerne her und die haben auch ein politisches Interesse dran. Digitalpolitik ist für sie auch Geopolitik. Ne? Gehört ja sogar auch diese Erzählung zu, die wir schon angesprochen und diskutiert haben, so dieses, das Internet wird Demokratisierung bringen, wird westliche Werte, wie es dann oft heißt, fast automatisch verbreiten. Das ist schon auch ein politisches Instrument und Gleichzeitig sehen wir auch, wie die USA bei der Welthandelsorganisation zum Beispiel mehrere Jahre versucht haben, ein Abkommen zu erwirken, das noch zu weiterer Liberalisierung der Märkte sorgt, ja, bestimmte Regeln auch bestimmten Ländern des globalen Südens verbieten soll, beispielsweise Datenlokalisierungsgesetze zu erlassen, was Länder wie Nigeria, aber auch Indien zum Beispiel eben als strategische Maßnahme erkannt haben, dass sie sagen, okay, bestimmte Daten müssen bei uns im Land gespeichert werden, damit hier damit auch Wertschöpfung passieren kann und sie eben nicht über die Unterseekabel nur im globalen Norden landen.
Gibt es aber in irgendeiner Form ein politisches Bewusstsein für diese Ungleichheiten oder nicht? In Europa zum Beispiel, in der EU?
Relativ wenig. Die Europäische Union versucht ja, ihren Platz zu finden als ja die Regulierungssupermacht so ein bisschen und versucht, beste Bedingungen für die EuropäerInnen rauszuholen und da eben auch Tech-Konzerne aus den USA und aus China in ihre Schranken zu weisen. Mal mehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Legt aber zum Beispiel jetzt auch so Infrastrukturprogramme, Global Gateway heißt es, nach dem Vorbild der chinesischen Seidenstraße auf und versucht damit ja in dieser Ambivalenz, die wir vorhin diskutiert haben, den afrikanischen Kontinent zu unterstützen, aber eben auch abhängig zu machen. Ja, ich würde sagen, das Bewusstsein für so den digitalen Kolonialismus ist nicht besonders ausgeprägt.
Macht es denn einen Unterschied, dass die Akteure hier weniger wie im klassischen Kolonialismus Länder sind, sondern Firmen, dass man sozusagen da so ein bisschen sagen kann, das machen halt die Firmen und wir müssen uns damit so nicht so genau auseinandersetzen?
Ich muss sagen, also eigentlich ist es auch das eine Komponente, die es auch schon im Kolonialismus sehr stark gab, weil auch dort haben wir schon so Private-Public-Partnerships gesehen, die East India Company, auch wenn wir uns angucken, wie der deutsche Kolonialismus an Fahrt aufgenommen hat, da sind das vor allen Dingen Konzerne gewesen, Unternehmen gewesen, Handelsunternehmen, die das vorangetrieben haben, die Fakten geschaffen haben und die sich dann staatliches Backing, staatliche Unterstützung dazu geholt haben. Sicherlich gab es da auch sozusagen staatliche Treiber. Aber deshalb würde ich eher sagen, das ist sogar eine ganz klassische, dieses Zusammenarbeiten und das Einsetzen von Firmen im Interesse von Staaten und das Ausdehnen von ja, Einflusssphären, ja, ganz klassische Komponente.
Ja, stimmt. Faire Korrektur. Es ist tatsächlich, je genauer man hinschaut, desto mehr scheint es, dass es da gar nicht so viele Unterschiede gibt, außer in sozusagen den Rohstoffen, die da verteilt werden.
Den Techniken und den Werkzeugen. Ja. Mhm.
Warum dann das Buch schreiben aus deiner Perspektive? Ihr seid zwei Männer aus Deutschland beide. Wie seid ihr das angegangen?
Also warum das Buch schreiben? Weil es schreiende Ungerechtigkeiten gibt, weil wir uns bis heute diese Geschichten über die Digitalisierung erzählen, die so immateriell ist, die du vorhin schon angesprochen hast, diese Mythen, die auch so viele Probleme lösen wird. Kriege, Klimawandel, Krebs, all das wird mit KI besser. Dass wir ganz oft oder diese Erzählung auch vom genialen IT-Erfinder oder dem genialen Geschäftsmann, so die zum Aufstieg der Tech, die den Aufstieg der Tech-Konzerne möglich gemacht haben. Und wir sehen in Wirklichkeit basiert der Erfolg der Tech-Konzerne und aber eben auch unser digitaler Fortschritt zu großen Teilen auf globalen Machtverhältnissen, globale Ausbeutung. So. Und das ist etwas, worüber zu wenig gesprochen wird. Das ist die Motivation gewesen. Wie gesagt, mein Co-Autor Sven Hilbig arbeitet eben seit vielen Jahren dazu, auch mit Partnerorganisationen aus dem globalen Süden. Wir haben natürlich uns Gedanken darüber gemacht, sind wir die Richtigen als, genau wie du sagst, zwei Männer, weiße Männer aus Deutschland, gehören wir eben zur Gruppe derjenigen, die wohl am meisten profitieren von den bis heute bestehenden kolonialen Machtverhältnissen, auch vom digitalen Kolonialismus. Ich habe mich da, für mich war das sogar noch ein größeres Thema, würde ich mal sagen, als für meinen Co-Autor. Der arbeitet eben schon seit vielen Jahren in diesem Kontext, arbeitet an mit Partnerorganisationen aus dem globalen Süden dazu. Ich selber habe mir bestimmte Themen, die Rohstoffthematik oder sowas, auch erstmal drauf schaffen müssen für das Buch. Wir haben aber eben entschieden, dass wir es auf jeden Fall, dass genau das koloniale Erbe und auch unsere Rolle eher ein Ansporn für uns sein soll, weil wir die Aufklärung über diese Verhältnisse nicht auch immer noch denen aufbürden wollen, die schon unter diesen Verhältnissen leiden. Für uns war aber eben zwei Dinge ganz klar. wenn wir das machen, dann reflektieren wir, aus welcher Position das machen, auch die Einschränkungen, sozusagen auch unsere eurozentrische Perspektive und versuchen möglichst in so klassische koloniale Muster zu vermeiden und gleichzeitig eben ganz besonders, indem wir Menschen, AktivistInnen, ForscherInnen aus dem globalen Süden so viel wie möglich zu Wort kommen lassen. Das ist uns ganz wichtig, dass wir auch sagen, wir haben jetzt nicht das Konzept digitaler Kolonialismus erfunden, sondern das gibt es seit 10 Jahren. Die Kritik in der Sache ist sogar noch älter. Und wir sind deshalb zum Beispiel auch total froh, dass wir mit Renata Avila, eine Pionierin auf dem Feld, gewinnen konnten, dass sie ein Nachwort schreibt, in dem sie ja die Lösung präsentiert oder zumindest eine Vision, wie Auswege aussehen konnten, weil wir auch gesagt haben, okay, wir wollen uns jetzt nicht hinstellen und dann noch wir sagen jetzt den 5-Punkte-Plan, wie der digitale Kolonialismus besiegt werden kann. Renata arbeitet da ganz lange zu hat eben so ein großartiges visionäres eine Skizze geschrieben, wie es denn anders aussehen kann.
Was sind denn Beispiele für Lösungen? Wo sieht man erfolgreichen Widerstand?
Also wir sehen an ganz vielen Stellen, dass die Menschen, die davon betroffen sind, sich wehren, anfangen, sich zu organisieren, darüber zu sprechen, ganz inspirierend die Content-ModeratorInnen und DatenarbeiterInnen in Kenia, die beispielsweise zusammen mit einer NGO Foxglove aus UK Klagen eingelegt haben gegen Meta und gegen die Outsourcing-Firmen. Und so sehen wir verschiedene Gerichtsverfahren. Ja, wir sehen Abraham Mearik, dessen Vater ermordet wurde im äthiopischen Bürgerkrieg, der Facebook verklagt hat. Wir sehen ganz spannende Bewegungen zum Thema Datensouveränität, gerade von indigenen Gruppen, die Maori beispielsweise in Neuseeland. Wir sehen den Protest von Angestellten von Tech-Konzernen, die sich dagegen wehren, dass ihre Arbeitgeber Software und Serverkapazitäten bereitstellen, mit denen KI-Kriegsführung betrieben wird. Wir haben jetzt gar nicht über Lateinamerika gesprochen und das Lithium. Da sehen wir zum Beispiel, wie es dort ganz starke Bewegungen, zivilgesellschaftliche Bewegungen gibt, die mehr Teilhabe und mehr Umweltschutz fordern. Das heißt, wir sehen ganz viele inspirierende Kämpfe. Und ich glaube, da hinzugucken und solidarisch zu sein, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Die DatenarbeiterInnen haben gerade eine weltweite Association gegründet. So, die kann man auch finanziell unterstützen, sollte man finanziell unterstützen, weil wir alle von ihrer Arbeit profitieren. Dann die Arbeit, die wir heute schon machen, Big Tech zur Verantwortung ziehen, die Macht der Tech-Konzerne einschränken durch Regulierung, aber eben auch hinzugucken, welche Auswirkungen hat die Regulierung, die wir in der EU machen, weltweit, ja, dort auch solidarisch zu sein.
Also am Ende ist es die größte Hoffnung kommt aus der Zivilgesellschaft, wie so oft.
Ist ja immer am Ende von Netzpolitik-Podcasts die Antwort. Aber ja, klar, auch die Alternativen aufzubauen, alternative Infrastrukturen aufzubauen und dort zu unterstützen. Also gerade, weil wir in Europa mit am stärksten profitieren vom digitalen Kolonialismus, ist es auch unsere Verantwortung, dass er endet und dass wir etwas dagegen tun, dass wir die Kämpfe unterstützen, die schon stattfinden.
Und genau das machen Ingo Dachwitz und Sven Hebig in ihrem neuen Buch Digitaler Kolonialismus, wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen. Das Buch ist ab sofort erhältlich. Gibt es noch Lesungstermine?
Also es gibt einige Termine, wo wir das Buch vorstellen. In Berlin zum Beispiel am 8. April in der Buchhandlung Schwarze Risse. Genau, ich werde auf die Republika was erzählen dazu. Und es kommen bestimmt noch ein paar weitere. Ich kenne sie nicht alle auswendig.
Alle Infos im Buch und sowieso alle Texte sonst von Ingo Dachwitz auf netzpolitik.org. Danke, Ingo.
Danke dir.
Das war Off On, der Podcast von netzpolitik.org. Wenn ihr diese Folge und alle anderen Folgen von Off On gerne hört, dann würden wir uns über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr uns wirklich gerne hört, dann würden wir uns über eine Spende freuen. Alle Infos unter netzpolitik.org/spenden. Jede Spende ist auch ein Stückchen Solidarität für Menschen, die uns gerne lesen, aber sich gerade keine Unterstützung leisten können. Mit eurer Hilfe bleiben wir komplett frei zugänglich und immer werbefrei. Das war's für heute. Feedback wie immer an podcast@netzpolitik.org. Ich bin Serafin Linges und bis zum nächsten Mal.